Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete: Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, die niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Gehe zu dem Teich Siloa, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Johannes 9, die Verse 1 bis 7. Warum lässt Gott Leid zu? Warum sind schwere Dinge im Leben? Warum gibt es solche Dinge? Es gibt ganz offensichtlich Leid. Das ist hier im Leben dieses Mannes, der als Blinder geboren wird. Blind geboren, er selber kennt es nicht anders, aber in einer Welt, die für Sehende gemacht ist, in der es weder Blindenschrift noch irgendwelche beschützenden Werkstätten oder was anderes gibt, ist es schon ein echtes Problem. Ein Mensch, der blind in dieser Welt lebt, der kann eigentlich nur noch am Straßenrand sitzen und betteln. Und dann stellt sich die Frage, wer ist verantwortlich? Die Frage wird heute noch genauso gestellt. Dann werden Ärzte verklagt, weil sie das vorher nicht festgestellt haben und man hätte diesen Mann doch abtreiben können, wenn man das vorher gewusst hätte, dass er nicht richtig funktioniert. Oder es wird, die Eltern fühlen sich schuldig, fühlen sich verantwortlich. Es wird immer nach einem Verantwortlichen, nach einem Schuldigen gesucht. Und so auch die Jünger damals. Wer ist verantwortlich? Der Blinde? Ist er quasi rückwirkend oder im Voraus schon bestraft worden für eine Sünde, die er dann später getan hat? Oder seine Eltern? Haben sie irgendetwas getan und ihr Kind, ihr Sohn muss das jetzt ausbaden? Solche verrückten theologischen Diskussionen gibt es in unseren Tagen, aber ganz offensichtlich gab es die auch schon vor Jahrtausenden. Und jüdische Rabbiner haben sich genau wie die Theologen unserer Tage den Kopf zerbrochen, wie ist dies und jenes zu begründen, wo kommt es her? Und Jesus gibt hier eine überraschende, wie aber auch eigentlich erschreckende Antwort. Er sagt, Gott soll verherrlicht werden, dadurch, dass dieser Mann blind geboren ist. Also ich kann mir die dummen Gesichter der Jünger regelrecht vorstellen. Wie das? Also was soll denn die Antwort? Was soll ich denn damit anfangen? Und heute ist es doch genauso. Auch jetzt bei Corona wird nach Schuldigen gesucht. Wer ist schuld, dass diese Epidemie ausgebrochen ist? Wenn man mehr auf Umweltschutz in China geachtet hätte und dieser Wildtiermarkt nicht stattgefunden hätte, dann wäre diese ganze Pandemie nicht entstanden. Wenn die Politiker früher vernünftig reagiert hätten, dann hätte man das Ganze viel mehr eingrenzen können. Wenn der weltweite Tourismus nicht so wäre, wenn. Wir suchen einen Schuldigen. Was sagt eigentlich die Bibel über die Ursache von Leid? Insbesondere auch bei denen, die zu Gott gehören. Da ist tatsächlich ein Aspekt eigene Schuld. Das kann sein, dass Gott Leid im Leben eines Menschen zulässt, weil der ungehorsam gewesen ist. Dafür gibt es in der Bibel Beispiele. Auch fremde Schuld kann Ursache von Leid sein. Ich denke nur mal an all die Kriege dieser Welt. Die fallen ja nicht vom Himmel, die hat auch nicht Gott angezettelt, sondern es sind Menschen, die losziehen, um Menschen Böses zu tun. Viel Leid und Elend dieser Welt geht ganz unmittelbar und direkt auf menschliches Verschulden zurück. Aber dann gibt es solche Dinge wie hier an dieser Stelle, da muss jemand leiden, damit Gott verherrlicht wird, damit Gott Recht behält. Das ganze Buch Hiob dreht sich eigentlich um diese Frage. Denn sowohl Hiob als auch seine Freunde sind ja der festen Überzeugung, wenn ein Mensch tut, was Gott von ihm will, dann muss Gott alles Elend von ihm fernhalten. Die Freunde sagen, wir sehen, Gott hat den Hiob ins Elend gestürzt, also muss Hiob gesündigt haben. Und wenn er da raus will, dann muss er Buße tun, muss seine Schuld bekennen und dann wird Gott ihn auch wieder befreien. Hiob weiß, er hat nichts verbockt und sagt, Gott ist ungerecht. Denn wenn Gott gerecht wäre, dann würde er mir sowas nicht antun. Und dann fordert er, setz einen Richter ein zwischen dir und mir. Wir wollen mal hier prozessieren, wir wollen mal klarstellen, wer hier an dieser Situation schuld ist. Ich bin's nicht, Hiob, sondern das muss Gott sein. Beide derselbe Irrtum. Ja, und am Ende sagt Gott, du verstehst einfach die Zusammenhänge nicht. Du hast nicht den Überblick, den ich habe. Gott wird verherrlicht durch die Treue des Hiob in all dem Elend. Aber was ist das für ein Gott? Also ich muss sagen, das ist ein Punkt, der mich herausfordert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Man kann ja bei YouTube-Videos wie diesem unten drunter Kommentare schreiben. Wenn ihr Freude dran habt, dann schreibt doch mal drunter, was das mit euch macht. Wenn ihr das lest, dieser Blindgeborene, blindgeboren, vielleicht Jahrzehnte gelebt als Blinder, damit Gott verherrlicht wird. Oder Hiob, der dieses ganze Elend durchmachen muss, damit Gott verherrlicht wird. Aber auch das ist nur ein Punkt. Ein weiterer ist Training. Gott bereitet Menschen auf einen Dienst vor, indem er sie schwere Wege führt. Auch wieder das bekannteste Beispiel David. Ja, also er ist ein Kind, als er zum König gesalbt wird und er ist 40 Jahre, als er den Thron besteigt. Dazwischen Auf und Ab, Erfolgszeiten. Saul hat 1000 getötet, Feinde, David aber 10.000. Und dann Absturz, Flucht, im Untergrund leben, sogar bei den Philistern, bei den Erzfeinden Unterschlupf suchen, bis er endlich dann dahin kommt, sein Volk zu führen. Ein weiterer Punkt ist, dass Gott seine Leute mitunter in schweren Zeiten läutert, sie reinigt, sie reifen lässt, sie wachsen lässt. Gerade in Jakobus 1 wird dazu einiges gesagt, dass wir uns nicht beschweren sollen, wenn wir in mancherlei Anfechtung geraten, weil Anfechtung Geduld bewirkt und Geduld bewirkt Glauben, weil wir dadurch tiefer gegründet werden in Jesus. Warum ich das in diesem Zusammenhang ja alles mal so aufzähle? Es gibt nicht den einen Grund, warum Gott Dinge zulässt. Und ich habe keine Ahnung, warum er ganz konkret jetzt in unserem Land oder weltweit diese Pandemie zulässt. Es gibt ja viele Deutungsversuche und da wird der eine oder andere sich vielleicht auch im Nachhinein als richtig erweisen. Aber ich möchte jetzt hier und heute nicht sagen, welcher das sein wird. Ich habe einfach keine Ahnung. Und ich glaube, das ist das Schwierigste für uns Menschen, zuzugeben und einfach zu sagen, ich habe keine Ahnung. Wie geht dir das damit? Wenn Nichtchristen dich zu irgendwelchen geistlichen Themen fragen und du möchtest jetzt eine Antwort geben, am besten eine Antwort, die ihr Leben verändert, die sie zu Jesus zieht. Aber wenn du ehrlich bist, musst du sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Wir wissen nicht alles. Gott hat uns nicht alles offenbart. Gott hat uns nicht alles gesagt. Alles, was wir wissen müssen, können wir in der Bibel finden. Aber nicht alles, was wir gerne wissen würden. Und auch nicht alles, was uns andere fragen. Und dann kommt hier ein Satz dazwischen, der mir offen gestanden aus der Erinnerung weg war. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Wir sollen Gottes Werke tun. Im Epheserbrief heißt es mal, dass wir die Werke tun sollen, die er zuvor für uns bereitet hat. Gott hat ganz viel für uns vorbereitet. Er hat eigentlich alle Voraussetzungen geschaffen. Wir müssen das jetzt nur noch umsetzen. Am Freitag war ja in der Andacht dieser Satz, ihr seid Licht in dem Herrn. Jetzt lebt auch als Kinder des Lichts. Lebt doch einfach das, was ihr seid, in Jesus. Aber das ist schwierig. Aber lasst uns das tun, was er für uns vorbereitet hat. Und wenn wir es nicht sehen, wenn wir es nicht wissen, dann lasst uns doch einfach fragen. Lasst uns tun, was er uns aufträgt. Und das ist in erster Linie sein Evangelium weiterzusagen und Liebe zu üben. Lasst uns das tun, was ihm dient. Und wenn jetzt jemand fragt, wie lange sollen wir das denn tun? Na ganz einfach, solange es geht. Und vielleicht sind die Zeiten deswegen jetzt gut. Also mir fehlt genau, wie Dörte das ja ganz am Anfang schon gesagt hat, ihr fehlt mir, mir fehlt das Gegenüber. Und mir fehlt, dass der Raum hier gefüllt ist. Aber durch diese Zeiten werden wir gezwungen, ganz neue Wege zu gehen. Ganz neu darüber nachzudenken, wie können wir das Evangelium weitersagen? Wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir Menschen begleiten? Was geht? Sicher ist, der Tag, an dem nichts mehr geht, ist noch nicht gekommen. Vielleicht kommt er morgen, vielleicht kommt er nächste Woche, nächstes Jahr, vielleicht auch erst in 100 Jahren. Ich weiß es nicht. Ich persönlich halte eher für wahrscheinlich, dass es in den nächsten 20, 30 Jahren sein wird. Aber wenn ich sehe, welche geistlichen Größen sich auf dem Gebiet schon geirrt haben, dann bin ich da sehr, sehr vorsichtig. Lasst uns handeln, solange es geht. Lasst uns nicht nachlassen, lasst uns jede Chance nutzen, die sich uns bietet. Lasst uns jedes Mittel nutzen, das sich uns anbietet. Jesus sagt es und dann bückt er sich, spuckt auf den Boden, mischt mit dem, was er da hingespuckt hat, so ein bisschen Staub zu Brei zusammen und das schmiert er dem Mann auf die Augen. Hygiene pur und das in Corona-Zeiten. Also mich gruselt es ein bisschen, wenn ich mir das vorstelle und okay, jetzt kann man sagen, das war der Sohn Gottes und so weiter, der hatte bestimmt Spezialspeichel, aber erstens war das nicht allen bewusst, die drumherum standen und zweitens, er war auch ganz Mensch, also haut das mit dem Spezialspeichel vielleicht auch gar nicht so hin. Was tut Jesus hier? Jesus öffnet diesem Mann die Augen. Und damit erfüllt sich erstmal der Sinn, warum dieser Mann blind geboren war, nämlich damit Jesus ihn jetzt hier heilen kann und zeigen kann, dass er Herr über die Blindheit ist. Interessant ist aber auch, dass der Mann hier mitwirken muss. Wir haben viele Heilungsgeschichten in den Evangelien, wo der Betroffene gar nichts tun muss, sondern Jesus spricht einfach ein Wort oder einen Satz und der Mann ist gesund oder die Frau ist gesund, das Kind ist gesund. Hier muss der Mann was tun. Der muss erstmal blind, mit verschmiertem Gesicht, zu diesem Brunnen kommen. Und zwar genau zu dem, vielleicht war es der Nächste, vielleicht war es aber auch weiter weg, ich habe keine Ahnung. Hier steht ja nicht, wo genau Jesus diesen Mann gefunden hat. Und dann muss er sich waschen. Und dann kommt er zurück und kann sehen. Schon im Alten Testament gibt es die Geschichte von dem Naaman, diesem aussätzigen Hauptmann, der sich im Jordan baden soll, 7-mal. Und dann wäre er sein Aussatz los, was natürlich rein medizinisch Blödsinn ist. Und das sagt er auch. Also da haben wir doch in meiner Heimat bessere Flüsse als diesen schlammigen Jordan hier. Und seine Diener sagen, Mensch, jetzt bist du Wochen gereist, jetzt probier's doch wenigstens. Er hat gesagt dann, naja, okay, er tut's und kommt geheilt wieder raus. So hier auch. Der Blinde hätte sagen können, ah, eklig, schafft mir eine Schüssel Wasser herbei, ich will das Zeug wieder raushaben aus dem Gesicht. Vermutlich wäre er blind gestorben, irgendwann. Ich weiß es nicht, also was passiert wäre. Aber er tut, was Jesus ihm sagt. Und das ist für mich wieder in zwei Perspektiven. Einmal möchte ich sehen, wenn ich in der Perspektive des Blinden wäre oder bin, dann muss ich lernen zu tun, was Jesus mir sagt. Und wenn ich tue, was Jesus mir sagt, kann ich Heilung erleben. Oder wenn ich die andere Perspektive wähle, wenn ich anderem helfe, Es ist nicht immer richtig, dem anderen alles abzunehmen. Manchmal ist es gut, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Manchmal ist es gut, ja, zu helfen, wo der andere wirklich nichts tun kann, aber ihm auch Verantwortung zu überlassen. Und in diesem Sinne finde ich diesen Text ein sehr spannender Text, weil er zwei Fragen aufwirft. Das eine ist die Frage nach der Schuld. Wer ist schuld an dieser ganzen Misere? Und das zweite ist, Jesus öffnet die Augen, wenn wir sehen wollen, wenn wir mitwirken, wenn wir uns die Augen öffnen lassen, wenn wir uns ihm ganz ausliefern. Ich sehe im Moment nicht sehr weit, nicht weiter als die Politiker und allen möglichen Menschen unserer Tage, und ich ziehe meinen Hut vor jedem, der sagt, lasst uns abwarten und nicht jetzt schon Entscheidungen treffen, wo wir überhaupt noch nicht wissen, was eigentlich los ist. Und ich muss ehrlich sagen, die Leute, die sagen, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen für danach, die bringen mich ein bisschen in Rage, weil ich nämlich einfach sage, liebe Leute, lasst uns doch wirklich erstmal abwarten, bis wir Fakten haben. Das ist nun mal für uns Menschen so. Gott sieht weiter. Aber das ist eben die andere Seite. Gott kann uns auch die Augen öffnen für Dinge, die wir jetzt noch nicht sehen können. Und er kann uns jetzt das Richtige tun lassen und wir erkennen in 2 Wochen, 3 Wochen, vielleicht in ein paar Jahren, dass genau dieser Schritt richtig war, den wir vielleicht noch nicht mal gerne gegangen sind. Gott kann uns die Augen öffnen. Und so lasst uns miteinander ins Gebet gehen, lasst uns miteinander ringen und fragen und sehen, was Gott für uns hat. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du den Überblick hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns zeigen kannst und zeigen willst, wie es weitergehen kann, wie es weitergehen soll. Danke, dass wir in dir geborgen, dass wir in dir sicher sind und dass wir in dieser verrückten Zeit das tun können, wozu du uns vorbereitet hast, was du uns aufgetragen hast und was von dir kommt, was dich ehrt. Und schenke du uns da Fantasie und Treue und Weisheit, dass wir das Richtige zur richtigen Zeit tun, aber auch, wenn es dran ist, stille halten und warten. Amen. Lasst uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.